Ich möchte den Predigttext Johannes Kapitel 3, Vers 22 bis Vers 36 gleich lesen. Johannes Kapitel 3, ab Vers 22. Da lesen wir: Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Äon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das Johannesevangelium beginnt in Kapitel 1, Vers 1 damit, dass uns das Wort, das bei Gott war, das Gott ist, aufgezeigt wird. Und wir wissen, wir haben uns die Verse auch schon mal angeschaut, dass bei diesem Wort, dass es hier um Jesus Christus geht. Er, der Sohn Gottes, der vor Erschaffung der Erde bereits bei Gott war, der selbst Gott ist, wurde Mensch, er wurde Fleisch, lesen wir dann im Vers 14. Er kam auf diese Erde, um für uns Menschen sein Leben hinzugeben. Und im Vers 6, wenn wir in Johannes Kapitel 1 ab Vers 6 hineinschauen, dann sehen wir dort wird uns berichtet, dass Gott einen Zeugen sendet. Dort wird auch der Name gesagt, da heißt es: Johannes wird von Gott gesandt und er kam als Zeuge zum Zeugnis, damit alle durch ihn glauben. Und um diesen Johannes, den Täufer, und Jesus geht es heute in unserem Abschnitt. Uns wird Johannes man sagt Johannes den Täufer, weil er bekannt dafür war, dass er die Wassertaufe praktizierte. Davon lesen wir in den Evangelien, dass die Menschen zu Johannes kamen und sich von ihm taufen ließen. Johannes, er rief die Menschen zur Buße auf, zur Umkehr und rief die Menschen zur Vergebung der Sünden auf. Also Menschen kamen, ließen sich von ihm taufen. Und die Taufe war das Zeichen, dass sie dieser Botschaft glauben, dass die Sünden vergeben sind. Johannes war kein gewöhnlicher Prophet. Er war nicht einfach irgendein Lehrer oder Prediger. Nein, er war besonders dadurch, dass er in den Propheten, in Jesaja, Malachi, viele hunderte Jahre vorher schon angekündigt wurde. Er wurde angekündigt, dass er vor dem Messias hergehen wird und den Weg bereiten wird. Den Weg bereiten, indem er die Menschen dazu aufruft, Buße zu tun. Den Menschen aufzeigt, dass sie Sünder sind, dass sie Rettung brauchen. Aus den Evangelien wissen wir, dass Johannes sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa bekannt war. Also dort in Jerusalem, die Hochburg der jüdischen Leiter oder der damaligen geistlichen Führerschaft, war Johannes bekannt. In Markus Kapitel 1, ab Vers 5, da lesen wir: Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Das ganze jüdische Land, alle Einwohner Jerusalems, steht hier. Johannes war also ein Prophet, ein Lehrer, ein Rabbi, wie er von seinen Jüngern genannt wurde, der in ganz Jerusalem und Judäa bekannt war. Sehr viele Menschen kannten Johannes und sind vielleicht, und die meisten, so steht es hier, sind auch zu ihm hinausgegangen und ließen sich taufen. In Johannes Kapitel 1, ab Vers 19, kommt ein Abschnitt, wo uns gesagt wird, dass die Juden aus Jerusalem, später wissen wir, dass es die Pharisäer waren, sie schicken Leviten und Priester zu Johannes und lassen diese fragen: Johannes, bist du der Messias? Bist du der Christus? Bist du der Prophet, der kommen soll? Da sehen wir, solch ein Ansehen hatte Johannes, dass Menschen ihn für den Christus hielten. Johannes hatte solch eine Wirkung, seine Ausstrahlung, und dass die Leute zu ihm kamen, war so groß, dass Menschen dachten oder die Juden dachten, dass er der Messias sein könnte. Doch wir lesen in Johannes Kapitel 1, Johannes verneint es. Er sagt: Nein, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Christus. Das macht Johannes klar und deutlich und sagt, er ist nur derjenige, er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste, was in Jesaja Kapitel 40 vorausgesagt wird. Er ist nur der Vorbote. Aber Johannes weist darauf hin: Mitten unter euch ist einer, dem ich nicht würdig bin, die Riemen der Sandale zu lösen. Das war die Haltung von Johannes. Er sagte, er ist nicht der Messias, sondern mitten unter euch ist einer, der wichtiger ist. Wir sehen also, so hoch und angesehen Johannes bei den Menschen war, so wichtig er war für die damalige Zeit, Johannes selbst sah sich nur als Prophet und als Diener Gottes an, als einer, der nicht würdig war, ja ein Sklave am Sohn Gottes zu sein. Das macht Johannes im Kapitel 1, aber auch in unserem Predigttext heute deutlich. Wir wissen, dass Johannes seine Eltern Priester am Tempel in Jerusalem waren. Also wir kennen aus Lukas Kapitel 1 dieses Ereignis, als ein Engel dem Vater von Johannes, dem Zacharias, offenbarte, dass sie einen Sohn bekommen, dass er eine wichtige Rolle einnehmen wird. Und es ist somit davon auszugehen, dass Johannes in dieser Gegend Jerusalem und Judäa aufwuchs. Es ist so, ja, im Süden oder eher ja, so in der Mitte von Israel, je nachdem, welche Karte man benutzt. Aber vielleicht kennt ihr die Karte, ganz oben ist Galiläa, ganz oben am See Genezareth ist Kapernaum, der Ort, wo Jesus, also wo uns oft berichtet wird. Und eher so im Süden, in der Mitte des Landes, da ist Judäa und auch Jerusalem. Und da dazwischen liegt Samaria. Das ist dann der Abschnitt im Kapitel 4, zu dem wir dann beim nächsten Mal kommen. In unserem Predigttext, Johannes 3, Vers 22, er beginnt damit, dass uns gesagt wird, da heißt es, Johannes 3, Vers 22, danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Äon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war, und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Der Predigttext beginnt mit einem Danach und es macht deutlich, nach diesen Ereignissen, die vorher berichtet werden, wir haben von einer Tempelreinigung in Jerusalem gelesen, wir haben von dem Gespräch mit Nikodemus gelesen, das sehr wahrscheinlich auch in Jerusalem stattgefunden hat. Und hier lesen wir, Jesus blieb in der Gegend von Judäa. Also meistens lesen wir, dass Jesus nach oben, nach Galiläa ging und dort dann wirkte. Hier sehen wir, Jesus blieb und verweilte dort in Judäa. Nun, Jerusalem und Judäa war genau die Gegend, in der Johannes der Täufer zu Hause war, wo er wirkte, wo er die Menschen aufruft. Und so lesen wir, dass ein Problem entsteht, weil Jesus auch dort in dieser Nähe predigte, Menschen zur Buße aufrief und Menschen zu Jesus kamen. Es ist wichtig noch zu sagen, dass Jesus selbst nicht taufte. in Johannes Kapitel 4, ab Vers 1, da lesen wir: Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus nicht, selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Ja, also im Kapitel 4 kommen wir dann zu dem Ereignis, dass Jesus erkennt, dass die Pharisäer es mitbekommen, dass da Widerstand und ja, einfach Gegenwehr gegen Jesus, seine Lehre aufkommt, und Jesus verlässt diese Gegend von Judäa. Aber was uns dieser Text sagt, dass mehr Jünger nun zu Jesus gingen. Menschen gingen plötzlich zu Jesus anstatt zu Johannes. Und wir sehen hier aus diesem Text heraus, dass Jesus und Johannes eine Zeit lang gleichzeitig dienten. Wenn wir in die Evangelien schauen, Matthäus, Markus, Lukas, dann scheint es so, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wird und dann erst beginnt Jesus öffentlich aufzutreten. Hier aus dem Johannesevangelium sehen wir, es gab eine Zeit, in der beide, sowohl Jesus als auch Johannes, gleichzeitig und sogar im gleichen Gebiet dienten und Menschen oder zu den Menschen predigten und sie zur Buße aufrief. Ich bin überzeugt, dass die Botschaft von beiden dieselbe war, dass es da lehrmäßig keinen Unterschied gab, dass sowohl Jesus als auch Johannes zur Buße von den Sünden aufgerufen hat. Und ja, wir kommen dann noch danach. Und so kommt es, und davon lesen wir in unserem Predigttext, dass ein Jünger von Johannes mit einem Juden sich über die Reinigung streiten, so heißt es im Vers 25. Uns wird nicht gesagt, um was es genau da ging. Wir lesen, es ging um die Reinigung. Aber vermutlich war Jesus bei diesem Streitgespräch ein Thema. Denn der Jünger, die gingen dann zu Johannes und sagten, ja, da ist jetzt Jesus und alle gehen zu ihm. Aber wenn wir uns das Thema der Reinigung anschauen und fragen, wie wird man rein vor Gott, dann sind wir beim Thema Sündenvergebung. Sowohl Johannes als auch Jesus predigten die Vergebung der Sünden. Und im Vers 26 heißt es dann, und sie, also dieser Jünger, vermutlich auch der Jude, kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Was war das Problem? Was war das Problem eines Streites? Nun, da ist nun einer neben Johannes und alle gehen jetzt zu Jesus anstatt zu Johannes. Und die Frage, die sich ja auftut, ist, Johannes damit falsch? Lehrt Johannes etwas anderes? Warum braucht es jetzt einen zweiten in dieser Gegend? Wir haben gelesen, Gott hat sowohl Johannes gesandt als Propheten und Gott hat auch seinen Sohn gesandt. Wer hat jetzt recht? Wer ist richtig? Und für die Jünger, aber auch vielleicht der Jude, der vielleicht Interesse an dieser Lehre von der Vergebung der Sünde hat, von den Sünden hatte, für die stellt sich ja die Frage, zu wem sollte man jetzt gehen? Sollte man zu Johannes gehen oder bei Johannes bleiben? Oder sollte man eventuell zu Jesus gehen? Bei wem gibt es Reinigung von den Sünden? Bei Johannes oder bei Jesus? Vielleicht kennen wir auch solche lehrmäßige Diskussionen, vielleicht sogar Streitgespräche, dass wir über die Lehre, über Prediger, über Gemeinde, Grundsätze oder Glaubensbekenntnisse uns auseinandersetzen, vielleicht sogar darüber streiten und sagen, nein, das ist richtig, nein, das ist richtig. Wer hat Recht? Und wenn wir hier anschauen, um was es hier ging es um ein entscheidendes Thema, hier ging es um die Reinigung. Hier geht es darum, wie werde ich rein vor Gott? Wie bekomme ich vor Gott Sündenvergebung? Und wenn wir heute fragen, warum seid ihr hergekommen? Vermutlich, weil ihr auch den Wunsch habt, dass ihr an die richtige Lehre glaubt und dass ihr wirklich Sündenvergebung bekommt. Man geht ja nicht dorthin, wo man weiß, dass es falsch ist, oder? Wie reagiert Johannes? Wie reagiert derjenige, den es ja jetzt betrifft, derjenige, der jetzt Jünger verliert, derjenige, von dem sogar eigene Jünger zu Jesus wechseln? Wie geht er mit dieser Frage um? Schaut mal, im Vers 27 sagt Johannes, Johannes 3, Vers 27, Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ein Satz, der so viel Wahrheit über uns Menschen, vor allem über uns Menschen, offenbart. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn gegeben. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt. Ich habe jetzt aus der Elberfelder vorgelesen. In anderen Übersetzungen, Luther oder Schlachter, wird dieses Empfangen, also ein Mensch kann nichts empfangen, wird auch übersetzt mit sich nehmen. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Alles, was ein Mensch hat, das macht Johannes hier deutlich, alles, was ein Mensch hat, ist ihm gegeben. Seine Fähigkeiten, sein Können, sein Verstand, seine Begabungen, sein Charakter, seine nach außen Wirkung, also sein Charisma, seine Gesundheit, seine körperliche Fitness, ob ein Mensch stark, schwach, gesund, krank, vielleicht ein Handicap hat oder auch nicht. Alles, und Johannes betont hier, auch nicht eins kann ein Mensch sich nehmen. Anders formuliert ist es, ein Mensch hat nichts, es sei ihm denn gegeben. Denn ein Mensch kann sich nichts nehmen, es muss gegeben werden. Mit dieser grundsätzlichen Wahrheit beginnt Johannes die Antwort auf dieses Problem. Ja, jetzt gehen alle Menschen zu Jesus anstatt zu Johannes. Ob Menschen zu Jesus oder zu Johannes gehen, liegt nicht an Jesus, liegt auch nicht an Johannes, sondern es liegt daran, ob es aus dem Himmel gegeben ist oder nicht. Und das Gleiche gilt auch für den Menschen selbst. Ob ein Mensch Reinigung oder Vergebung der Sünden empfängt, liegt daran, ob es von Gott gegeben wird oder nicht. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, er kann nichts empfangen, er kann nichts haben, besitzen, es sei ihm denn gegeben. Ob Menschen das glauben oder nicht, das ist eine Wahrheit über uns Menschen, die wir Menschen oft nicht wahrhaben wollen. Wir meinen oft, wir können uns Dinge erarbeiten, wir können uns Wissen beibringen, wir sind selbst der sozusagen unseres eigenen Glückes Schmied. Die Bibel sagt uns nein. Das Wort Gottes sagt, ein Mensch, alles was ein Mensch hat, hat er empfangen von Gott aus dem Himmel. Wir haben vorher in Markus Kapitel 1, Vers 5 gelesen, dass das ganze jüdische Land und alle Einwohner zu Johannes gegangen sind, um von ihm getauft zu werden. Und Gott hat es so gegeben, Gott hat Johannes gesandt, um die Menschen vorzubereiten, um auf diese Botschaft der Vergebung der Sünden hinzuweisen. Und viele sind zu Johannes gegangen. Nun eine Frage, gab es bei Johannes oder gab es durch Johannes Vergebung der Sünden? Ist Johannes derjenige, der den Menschen Vergebung der Sünden gegeben hat? Schaut mal, was Johannes selbst sagt. Im Vers 28 sagt er, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Johannes bezieht sich auf Kapitel 1, aber wir wissen oder wir gehen davon aus, dass Johannes es seinen Jüngern immer wieder gesagt hat, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Retter. Ich bin nicht derjenige, der euch Rettung, der euch Heil, der euch Vergebung der Sünden geben kann. Und im Vers 29 sagt Johannes und gebraucht ein herrliches Bild und sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Auch wenn Johannes ein sehr, sehr wichtiger und besonderer Prophet Gottes war, er selbst wusste, was seine Stellung ist. Er selbst wusste, dass er nicht der Christus ist. Er selbst wusste, dass er keine Sünden vergeben kann, dass bei ihm kein ewiges Leben ist. Nein, Johannes macht deutlich, er ist ein Wegbereiter, ein Diener, ein Vorbereiter. Und er gebraucht dieses Bild des Freund des Bräutigams, der zur damaligen Zeit verantwortlich dafür war, die Hochzeit und die Braut und alles drumherum vorzubereiten. Und dann kam der Bräutigam und er sagt, und Johannes sagt, er ist hoch erfreut, die Stimme des Bräutigams zu hören, denn das ist der Augenblick, wo die Aufgabe des Freundes abgeschlossen ist. Er hat alles vorbereitet und wenn der Bräutigam kommt, dann empfängt er die Braut und der Freund, er war eigentlich nur dafür da, alles drumherum vorzubereiten. Johannes wusste, dass geistlich gesehen seine Jünger, die Menschen, die zu ihm kamen, nicht um seinetwillen bei ihm sind. Sie gehören nicht ihm, sondern er hat sie vorbereitet. Er hat ihnen nur die Botschaft weitergegeben, die Botschaft, wie die Menschen zur Vergebung der Sünden kommen. Und er sagt, diese meine Freude ist nun erfüllt, dass jetzt Jesus, der eigentliche Messias, der Christus, dass er jetzt da ist, dass er seine Stimme hört. Vers 30 sagt Johannes, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen, der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Es gibt viele Menschen, die im Auftrag Gottes, die vielleicht sogar Gesandte Gottes, Gottes Mitarbeiter am Evangelium Gottes dienen, das Wort Gottes verkündigen, es weitergeben, es erklären. Alle diese Menschen sind von der Erde her. Keiner war im Himmel. Keiner weiß, was die Wahrheit ist, es sei denn, die Wahrheit wird ihnen offenbart oder weitergegeben. Menschen sind begrenzt. Sie sind von der Erde. Sie können über die Erde reden, was sie sehen. Aber das, was im Himmel ist, das ist nicht aus ihrer Welt. Das heißt, es muss offenbart werden. Anders ist es bei Jesus. Jesus war selbst im Himmel. Jesus ist selbst Gott. Und er berichtet etwas. Und wenn er redet, dann spricht er nicht darüber, was er von anderen mitgeteilt hat, bekommen hat. Nein, er hat es selbst gesehen. Was hat Jesus gesehen? Das Evangelium. Er hat gesehen, wie Menschen zur Vergebung der Sünden empfangen können. Wie können Menschen ewiges Leben bekommen? Wer kann Menschen Sündenvergebung geben? Ein Gesandter von Gott oder nur Gott selbst? Und ich denke, hier wird es deutlich. Menschen können nicht Sünden vergeben. Menschen können kein ewiges Leben geben, sondern allein Gott kann es tun. Und hier redet in Jesus der Schöpfer aller Dinge, der, der alles geschaffen hat. Und so sagt Johannes, der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist es von der Erde, redet von der Erde, der vom Himmel kommt, ist über allen. Hier werden nicht zwei Menschen miteinander verglichen, sondern Johannes macht deutlich, es gibt einen, der weit drüber steht. Er kommt von oben, er kommt aus dem Himmel, nicht von der Erde. Er ist das Wort Gottes. Und dann ist es interessant, schaut mal im Vers 32, am Ende vom Vers 32 heißt es, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Obwohl das Zeugnis, obwohl die Worte Jesu zur damaligen Zeit direkte Worte Gottes aus dem Himmel waren, nimmt sein Zeugnis niemand an. Jesu Worte waren nicht übermittelt, er war kein Botschafter. Nein, Jesus war eine direkte Quelle, die zu den Menschen redet. Was wir hier im Johannesevangelium sehen, ist, dass das Johannesevangelium immer wieder deutlich macht, dass Gott redet. Gott offenbart sich, Gott zeigt sich, er redet zu den Menschen, er sendet Propheten und die Menschen nehmen seine Worte nicht an. Schaut mal in Johannes Kapitel 1, Vers 4, da heißt es, Johannes Kapitel 1, Vers 4 heißt es, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Im Vers 10 heißt es dann, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die Schrift macht deutlich, Gott kommt in die Welt, Gott redet, aber die Menschen nehmen sein Wort nicht an. In Kapitel 3, in dem Gespräch mit Nikodemus, im Vers 11, da antwortet Jesus zu Nikodemus. Und Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Das wussten sie. Sie wussten, Jesus kommt von Gott. Schaut mal im Vers 11, was Jesus dann antwortet. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Jesus macht in diesem Gespräch mit Nikodemus deutlich, dass Menschen Fleisch sind. Aus Fleisch kommt Fleisch, ja. Und es braucht eine Geburt von Gott, weil Gott Geist ist. Es braucht eine Geburt aus Wasser und Geist, damit Menschen diese Wahrheit glauben und annehmen können. Man muss aus Wasser und Geist geboren sein, um das Himmlische sehen zu können. Das macht Jesus in diesem Abschnitt mit Nikodemus deutlich. Wir Menschen denken ja oft, wenn Gott so aus dem Himmel direkt zu uns Menschen reden würde, so eine Stimme aus dem Himmel zu allen Menschen, völlig, also übernatürlich, dass alle wissen, das kommt von Gott, dann würden alle Menschen glauben. Nun, die Bibel sagt uns, Gott hat geredet. Gott hat auch so direkt aus dem Himmel geredet. Wir wissen es bei der Taufe Jesu. Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott hat direkt zu den Menschen geredet, aber die Menschen haben nicht auf ihn gehört. Es reicht also nicht, die Wahrheit zu hören. Es reicht auch nicht, die Wahrheit direkt von Gott zu hören. Das genügt nicht, sondern es braucht mehr. Wir könnten jetzt durch das Johannesevangelium durchgehen und werden sehen, wie zur damaligen Zeit die Musterfrommen, die es wirklich ernst gemeint haben, das war nicht irgendwie eine falsche Darstellung, sondern die wirklich ernst gemeint haben mit Gott, die wollten nach Gottes Willen leben, wie sie die Wahrheit hören und Jesus dafür ablehnen. Karfreitag ist noch nicht lange her, wir wissen, wohin das geführt hat. Die Menschen hören die Wahrheit. Sie hören von Jesus, der beansprucht, der Sohn Gottes zu sein, der beansprucht, die Wahrheit zu sein, doch sie wollen es nicht hören. Menschen nehmen das Zeugnis Gottes nicht an. Und in Johannes Kapitel 3, ab Vers 18, das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, da lesen wir davon, dass der Grund dafür ist, dass die Menschen das Böse, die Finsternis, mehr lieben als Gott. Das ist die Ursache. Die Menschen lieben das Böse mehr als Gott. Doch unser Text bleibt da nicht stehen bei diesem Gedanken, sondern geht weiter in Johannes Kapitel 3, ab Vers 33 heißt es dann, wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was wir hier lesen, ist der Kern des Evangeliums. Das ist das Evangelium. Es geht nicht darum, wie wir leben. Es geht nicht darum, was wir tun. Es geht nicht darum, ob wir vor Gott oder vor Menschen gut oder schlecht sind. Das alles ist Religion. Wenn wir auf uns schauen und sagen, wir müssen etwas tun, damit wir ewiges Leben bekommen. Wir müssen etwas tun, damit wir ja in den Himmel kommen, damit uns die Sünden vergeben können. Nein, einzig und allein entscheidend ist, ob das Zeugnis Jesu, die Worte Gottes, angenommen werden oder nicht. Ein Zeugnis anzunehmen bedeutet, diesen Worten zu glauben. Ich benutze immer das Beispiel mit dem Regen. Wenn uns jemand sagt, dass es draußen regnet und wir müssen draußen ein Stückchen gehen, wenn wir diesen Worten glauben, nehmen wir einen Regenschirm oder eine Regenjacke mit. Wenn wir den Worten nicht glauben, dann gehen wir raus und stellen dann fest, ob es regnet oder nicht. Glaube hat immer Auswirkungen, ob wir auf unser Handeln, ob wir entsprechend handeln oder nicht. Genauso hat es Auswirkungen, ob wir den Worten Gottes glauben. Glauben wir dem Zeugnis Gottes oder nicht? Oder sind es für uns einfach nur Worte? Wir lesen, jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. Ja, das ist so. Glaubst du, dass du ewiges Leben hast? Was ist das Zeugnis Jesu? Um welches Zeugnis geht es hier, das angenommen wird oder auch nicht? Sind es die Gebote Gottes? Ist es das Gesetz, das Jesus in den ersten drei Kapiteln uns deutlich gemacht hat, im Johannesevangelium? Ich denke, wir wissen es, dass es das nicht ist. Und wenn wir kurz anschauen, was wurde bis zum Ende vom Kapitel 3 uns alles über Jesus oder was ist das Zeugnis Gottes, dann beginnt es damit, und so habe ich angefangen, dass das Wort Gott ist, dass Jesus Gott ist, dass er bei Gott ist, bei Gott war, auf diese Erde kam, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Dann wird uns gesagt, dass Gott einen Zeugen sendet, Johannes den Täufer. Nun, was sagte Johannes der Täufer? Schaut mal in Johannes Kapitel 1, Vers 29. Da lesen wir, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mir ist heute aufgefallen, in den Liedern kam immer wieder das Lamm vor, das Lamm Gottes wurde besungen. Ja, man hat die Einleitung gemacht, würdig ist das Lamm. Welche Bedeutung hat ein Lamm? Ein Lamm ist ein Opfer. Es nimmt Schuld auf sich an unserer Stelle. Das Lamm ist derjenige, das sterben muss an unserer Stelle. Und wenn es gestorben ist, ist die Sünde bezahlt. Müssen wir nicht mehr sterben. Ja? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Glauben wir das? Dass Jesus das Lamm ist, das die Sünde wegnimmt? Oder meinen wir, nein, wir müssen ja schon etwas tun. Eine gewisse christliche Form, eine fromme, wir müssen ja schon auch dazu beitragen. Nein, das Lamm nimmt die Sünde weg. Dann im Vers 34 sagt Johannes: Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Glauben wir, dass dieses Lamm der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist? Im Kapitel 2 wird uns gesagt, dass Jesus aus Wasser Wein machen gemacht hat. Er ist der Schöpfer, er braucht keinen Gärungsprozess, er muss kein Winzer sein. Jesus kann von jetzt auf nachher aus Wasser Wein machen. Und ich finde dieses Bild herrlich. Jesus nimmt Krüge, die für die Reinigung gedacht waren, und sagt: Du musst dich nicht mehr waschen. Was dürfen wir machen? Wir dürfen ein Gläschen Wein trinken. Wir dürfen uns hinsetzen. Wir dürfen es genießen. Warum? Er ist das Lamm. Er vollbringt die Reinigung. Im Kapitel 3 dann macht Jesus im Gespräch mit Nikodemus deutlich, dass Fleisch Fleisch ist und Geist Geist, und macht damit deutlich, dass Gott eine andere Wesensart hat. Wir können von uns aus dieses Himmlische nicht begreifen, wir können es nicht einmal sehen, es sei denn, dass Gott uns ein neues Herz, einen neuen Geist gibt, dass wir aus Wasser und Geist geboren werden. Und im Vers 14, Kapitel 3, Johannes 3, Vers 14, da sagt er dann, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wir kennen bestimmt dieses Ereignis, Mose mit den Schlangen. Menschen waren gebissen, sie hatten Schlangengift in sich und sie starben, es sei denn, sie blickten auf diese erhöhte Schlange. Und so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Was können wir tun? Wir können nur aufblicken auf Jesus und glauben, dass er die Sünden vergibt. Nicht, dass wir etwas tun, dass wir etwas machen. Was die Bibel deutlich macht in den ersten drei Kapiteln im Johannesevangelium ist, dass es ewiges Leben nur durch den Glauben an Jesus Christus gibt, auf keinem anderen Weg. Nicht durch uns, nicht, dass wir etwas tun, sondern allein durch Jesus. Und es gibt auch bei keinem Propheten, bei keinem Lehrer, bei keiner Gemeinschaft, nur bei Jesus. Nicht bei Johannes, nicht bei den Juden, nicht bei einer gewissen Lehre, nur bei Jesus gibt es ewiges Leben. In 1. Johannes Kapitel 5 haben wir die letzten Wochen immer wieder gehört, das Zeugnis Gottes, und dadurch, dass es hier auch um das Zeugnis geht, würde ich die Verse gerne lesen. Johannes Kapitel 5, ab Vers 10, da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Ja, ein Mensch kann nichts empfangen. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Unser Predigttext, und wir sehen, es ist der gleiche Autor, also nicht nur der Heilige Geist, sondern auch Johannes. Er sagt, wer sein Zeugnis angenommen hat, wer das Zeugnis Jesu annimmt, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. In 1. Johannes 5 sagt er, wer das Zeugnis nicht annimmt, macht Gott zum Lügner. Warum? Gott redet, er offenbart sein Evangelium. Er sagt, so ist es. Und wenn Gott redet, ist es immer Befehl, weil er Gott ist, gilt sein Wort zu glauben. Es gilt, sein Wort anzunehmen. Ob Menschen sich das vorstellen können, ob sie damit mitgehen können oder nicht, wenn Gott, der Schöpfer, etwas sagt, dann ist es immer Befehl. Und so heißt es, wer sein Wort nicht annimmt, wer ihm nicht glaubt, macht Gott zum Lügner und hat kein ewiges Leben. In unserem Predigttext heißt es im Vers 36, Johannes 3, Vers 36, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hier ist wichtig zu sagen, der Zorn Gottes kommt nicht über ihn, nein, der Zorn Gottes bleibt. Menschen sind gerichtet. Ich habe die Bibelstelle der Technik nicht genannt, aber wenn wir in Johannes Kapitel 3 reinschauen, da heißt es ab Vers 18, Johannes 3, Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Um wen oder was geht es? Geht es um ein lehrmäßiges Verständnis? Geht es darum, was der eine versteht, was der andere versteht? Geht es darum, was der eine lehrt, der eine Prediger oder der andere? Wie viele Menschen zu dem einen oder zu dem anderen gehen? Das ist für uns bei Diskussionen oft entscheidend. Ja, schau mal, wie viele Leute jetzt dorthin gehen und das anhören. Und da muss ja irgendwas dran sein. Das Wort Gottes macht uns deutlich, es geht nicht um Menschen, es geht nicht um Lehren, sondern es geht einzig darum, ob wir dem Zeugnis Gottes, ob wir Gottes Wort glauben. Und das Zeugnis Gottes ist, allein in Jesus Christus ist Sündenvergebung, ist ewiges Leben. Von der Situation, die wir hier hatten, war es ja ein Streitgespräch und die Jünger kommen zu Johannes Und das ist die Antwort von Johannes auf diesen Streitpunkt. Eine interessante Antwort. Aber was Johannes hier deutlich macht, ist, er macht deutlich, woher alles kommt. Sei es die Reinigung, sei es die Sündenvergebung, sei es, dass Menschen zu dem einen oder zu dem anderen gehen, woher Lehren kommen oder auch nicht. Alles kommt aus dem Himmel. Nicht eines ist, was der Mensch sich selbst nimmt, was der Mensch sich selbst ergreift, sondern es muss gegeben werden. Johannes macht auch deutlich, welche Funktion er als Prophet, und er steht hier stellvertretend für alle Menschen, die zu Gott oder über Gott reden, das Wort Gottes weitergeben. Sie sind nur Diener Gottes. Sie sind Werkzeuge Gottes, die Gott gebraucht, aber in ihnen ist kein Leben, bei ihnen ist keine Sündenvergebung zu finden. Und er macht deutlich, welche Stellung Jesus hat und woher Jesus kommt. Jesus kommt aus dem Himmel, er ist Gott und er ist über alle. Wichtig für uns ist die Annahme oder Ablehnung des Zeugnisses Gottes führt zu ewigem Leben oder zum ewigen Gericht. Nicht, was wir Menschen tun, nicht, was wir Menschen betreiben oder was wir erwirtschaften oder vor Gott uns heilig sprechen wollen, allein, ob wir das Zeugnis Gottes annehmen oder nicht. Für uns Menschen sind oft die Lehrer entscheidend oder die Lehren, um die es geht. Wie viele glauben dem einen, wie viele glauben dem anderen. Aber für Gott entscheidend ist, ob wir seine Worte, sein Zeugnis annehmen oder nicht. Im Vers 35 heißt es in unserem Predigttext, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Der Vater hat alles in die Hände Jesu gegeben. Zu wem sollten wir kommen, wenn wir ewiges Leben wollen, wenn wir Sünden vergeben wollen? Bei keinem Menschen, bei keinem Lehrer, bei keiner Gemeinschaft, bei keiner Gemeinde gibt es ewiges Leben. Allein bei Jesus Christus. Ich möchte mit dem Vers 36 schließen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lasst uns, die wir an diesen Sohn Gottes glauben, für die er unser Herr, unser Gott ist, lasst uns ihn verherrlichen, lasst uns ja unsere Knie vor ihm beugen, ihn anbeten. Und dazu werden wir jetzt zwei Lieder singen und anschließend eine Gebetszeit machen.